Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Lena Sterz. Hallo. Gleich geht's hier um die positiven Seiten des Fachkräftemangels, um die Chancen, die Weihnachtsfeiern für die eigene Karriere bieten. Wir sprechen mit einer deutschen Studentin, die aktuell noch in Hongkong ist, und wir hören, wie Hochschulen klimafreundlicher werden können. Für Arbeitnehmerinnen hat der Fachkräftemangel einige positive Seiten. In manchen Branchen strengen sich Unternehmen im Moment sehr an, um frei werdende Stellen zu besetzen und aktuelle Mitarbeiter zu halten. In manchen Startups gibt es zum Beispiel kostenloses Essen und Getränke, aber vor allem größere IT-Unternehmen überlegen sich noch einiges mehr, um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Die Vereinbarkeitsfrage, wie viel Zeit bleibt für die Familie, wird in dem Zuge auch immer wichtiger. Das merkt auch Oliver Schmitz. Er ist Geschäftsführer von Beruf und Familie, die ein Zertifikat für familienfreundliche Arbeitgeber vergeben. Und an Oliver Schmitz geht die Frage, was überlegen sich IT-Unternehmen, aber auch andere große Konzerne, um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein?
Ja, gerade bei IT-Unternehmen ist natürlich der Fachkräftemangel besonders groß und da muss man dann besonders ideenreich sein. Da kommen dann auch so Themen auf wie Elternzeit mit vollem Gehaltsausgleich oder auch extrem starke Flexibilität, örtliche Flexibilität, auch Vertrauensarbeitszeit, aber auch die Möglichkeit halt auch Arbeitszeit zu sammeln und abzufeiern. Also da wird man immer innovativer sein müssen, gerade bei diesen Branchen, wo halt der Fachkräftemangel halt sehr groß ist.
Einige Unternehmen versuchen es ja mit finanziellen Anreizen, indem sie zum Beispiel ein halbes Jahr Urlaub bezahlen, wenn jemand in Elternzeit gehen möchte. Aber Geld ist vermutlich nicht alles, oder?
Also absolut nicht alles. Also Zeit ist eigentlich die große Währung auch. Man merkt das auch bei jüngeren Beschäftigten auch. Das ist gar nicht so das große Thema, wie hoch ist jetzt das Gehalt, sondern das Thema ist mehr noch, wie flexibel kann ich denn mit meiner Zeit umgehen? Und habe ich denn Zeit, wenn ich sie benötige auch? Das heißt, kann ich mal eine längere Auszeit machen? Kann ich mal etwas Zeit ansparen auch, was ich nachher dann nutzen kann wieder für andere Dinge? Also eher ist Zeit die große Währung als Geld. Geld muss natürlich auch stimmen, aber Gehalt muss in erster Linie fair sein. Aber es ist meistens nicht das, wo ich mich als Arbeitgeber auch mit absetzen kann. Das sind eher andere Dinge.
Was für Dinge sind das?
Ja, ich muss so das richtige Portfolio haben an Möglichkeiten, flexibel arbeiten zu können. Zeitlich flexibel arbeiten zu können, örtlich flexibel arbeiten zu können. Und ich muss es quasi auch belegen können, dass es auch wirklich gelebte Kultur ist. Weil flexibles Arbeiten bietet heutzutage jeder an, aber man kann es nicht überall leben. Und das ist der große Unterschied. Das muss ich auch authentisch darstellen können.
Was meinen Sie, wie kommt das, dass dann in dem Zuge auch die Vereinbarkeitsfrage für Unternehmen eine immer größere Rolle spielt?
Also Vereinbarkeit, da geht es ja um Vereinbarkeit, Beruf, Familie und Privatleben mittlerweile. Aber Familie ist halt etwas, wo auch deutlich wird, dass ein Unternehmen da ist, das sich kümmert. Also das ist so eine Aussage quasi, die ich als Unternehmen tätige, wenn ich Vereinbarkeit, Beruf und Familie anbiete, dass ich ein Arbeitgeber bin, der sich um seine Beschäftigte kümmert. Und dann ist der Effekt auch viel größer als jetzt nur direkt bei denjenigen Beschäftigten, die gerade familiäre Belange haben, sondern das ist generell das Image, was ich dann als Arbeitgeber halt vermitteln kann.
Welche Chancen bietet das auch, was das Thema Karriere, Führungsverantwortung, trotz Familie oder anderer Verpflichtungen angeht?
Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil ich habe ja schon gesagt, es ist ganz maßgeblich auch, dass ich mich authentisch darstellen kann. Und das ist besonders dann, wenn das Ganze auch auf Führungsebene gelebt werden kann. Das heißt, nur wenn ich auch Führung in Teilzeit habe, geteilte Führung habe, so Top-Sharing auch habe auf Führungsebene und da das Thema auch gelebt werden kann, nur dann ist es auch wirklich in der Kultur einer Organisation durchdrungen. Das heißt, also ich empfehle häufig auch, gerade auch bei der Rekrutierung auch von jüngeren Beschäftigten, dass man auch mal Beispiele bringt, wie denn auch Führungskräfte das Thema Vereinbarkeit leben können. Weil das fördert die Attraktivität, das Image enorm eines Unternehmens.
Vielen Dank, Herr Schmitz, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Oliver Schmitz ist Geschäftsführer von Beruf und Familie. Er beobachtet, dass viele Arbeitgeber zeitlich und örtlich flexibler werden oder sogar Elternzeit mit vollem Gehalt anbieten. Das ein oder andere Gläschen Glühwein oder Punsch mit Kollegen, gutes Essen, vielleicht Schrottwichteln. Es geht um Weihnachtsfeiern. In der Firma kann das ja eine schöne Gelegenheit sein, mit den Kolleginnen das Jahr Revue passieren zu lassen. Aber die Firmenweihnachtsfeier kann gerade in größeren Unternehmen auch eine hervorragende Chance sein, um neue Kontakte zu knüpfen, die möglicherweise die Karriere nach vorne bringen. Astrid Wulff hat sich damit beschäftigt, was man dabei beachten sollte.
Weihnachtsfeier, das geht ganz festlich im guten Restaurant, stylisch im extra angemieteten Club mit fliegendem Buffet oder ganz klassisch.
Wir haben gebowlt und sind vorher essen gegangen, war total schön.
Das ist auch nochmal ein symbolisches Schulterklopfen, was man so bekommt, ist einem auch irgendwie auch wichtig. So, wir wichteln auch untereinander so in kleinen Rahmen, machen uns gegenseitig noch kleine Geschenke. Ja, ist schon ein wichtiges Datum, finde ich, ja.
Also ich finde es sehr wichtig und ich finde es auch schade, dass einige Mitarbeiter die boykottieren und keine Lust darauf haben, weil sie sagen, das ist ihre Freizeit und dann halt nicht teilnehmen.
Auch wenn natürlich niemand dazu verdonnert werden kann, zur Weihnachtsfeier zu gehen, Karrierecoach Iris Hoffmeier empfiehlt, sich auf jeden Fall sehen zu lassen.
Das ist im Prinzip der Dank der Firma an die Mitarbeiter. Da kann man endlich mal Kollegen treffen, die man sonst nicht sieht, die man vielleicht nur per Telefon kennt, die aus anderen Abteilungen sind. Und ja, man kann einen netten Abend verbringen und auch mal gucken, wie die anderen so ticken.
Und es lohnt sich, dem starken Impuls zu widerstehen, den ganzen Abend nur mit seinen Lieblingskollegen zusammenzuhocken und über die immer gleichen Anekdoten zu lachen.
Na, ganz oft ist es ja so, dass man dann doch irgendwie wieder neben den gleichen sitzt. Ja, aber ab und zu bringt der Zufall dann eben doch mal einen anderen Sitznachbar und dann ist es ja meistens auch ganz nett. Und dann, ja, merkt man auch plötzlich wieder, ah ja, man hat da ja ähnliche Projekte, die sich irgendwie berühren und man sollte vielleicht doch nochmal nächste Woche miteinander telefonieren oder so.
Man muss es nicht auf den Zufall ankommen lassen, sagt die Expertin. Es lohnt sich, die Firmenweihnachtsfeier bewusst zu nutzen, um die eigenen Netzwerke zu pflegen und zu erweitern. Und wer gerade in der Firma wichtig ist, kann man auch hervorragend auf der Weihnachtsfeier beobachten.
Die wichtigsten Leute werden von denen umringt, die eben nicht so wichtig sind. Die Stars der Firma werden hofiert, der heimliche Chef steht im Vordergrund. Deswegen ist es auch so wichtig, dahin zu gehen und nicht der Weihnachtsfeier fernzubleiben.
Iris Hoffmeier empfiehlt, sprechen Sie potenziell nützliche Kollegen und Vorgesetzte an, die Sie zum Beispiel bei wichtigen Projekten einspannen könnten. Und nutzen Sie die Gelegenheit, sich Ihre Chefin oder den Chef für ein lockeres Gespräch zu schnappen.
Ja, vielleicht hat man auch Menschen getroffen, mit denen man mehr gemeinsam hat, als man vorher dachte. Dann kann es natürlich sein, dass man sich hinterher nochmal austauscht und sagt, wir könnten ja zusammen mal was unternehmen. Auch über die Hierarchien hinweg. Ich denke, dadurch, dass man ja die Möglichkeit hat, über Smalltalk viel von den anderen zu erfahren, kann das förderlich sein.
Smalltalk bedeutet, lassen Sie Firmenthemen möglichst außen vor. Auch nicht so geeignet sind Politik, Religion, Beziehungsprobleme, auch Finanzen sollten nicht auf der Firmenweihnachtsfeier geklärt werden. Ganz zu schweigen von schwelenden Konflikten.
Dann wurden da Sachen ausgepackt, die also gar nicht auf eine Weihnachtsfeier gehören. Wenn sich jemand ungerecht behandelt gefühlt hat, dann hat er gemeint, dass das jetzt die Gelegenheit ist, nachdem er eine halbe Flasche Schnaps im Kopf hat, dann mal eben die Auseinandersetzung mit seiner Führungskraft zu suchen. Das ist nie eine gute Idee.
Generell rät Iris Hoffmeier davon ab, problematische Gespräche auf die Weihnachtsfeier zu verlagern. Das betrifft auch allgemeine Kritik an Unternehmensstrukturen zum Beispiel.
Sind Sie alle per Du? Wie gut kennen Sie sich? Wenn es sehr strenge Hierarchien gibt, würde ich das nicht machen. Da kann man einen ganz, ganz unangenehm mittreffen. Wenn Sie allerdings in einem kleinen Team sind und das so ein bisschen flapsig und ein bisschen humorvoll rüberbringen, dann kann das funktionieren. Aber ich würde auf jeden Fall auf den Alkohol verzichten.
Ein Sekt oder ein Bier sei okay, sagt Iris Hoffmeier. Und natürlich gehört es bei aller Kontaktpflege auch zur Weihnachtsfeier dazu, einfach mal den alltäglichen Wahnsinn zu vergessen und mit den Kolleginnen und Kollegen und mit den Vorgesetzten Spaß zu haben. Und wer auch nach der Weihnachtsfeier noch positiv in Erinnerung bleiben will, eine kurze Mail mit einem Dankeschön beim Chef, der Chefin oder den Organisatoren kommt immer gut an.
Campus und Karriere. International.
Für die Karriere kann die Weihnachtsfeier nützlich sein, aber auch ein Auslandssemester in Asien, das vermutlich noch mehr. Und Spaß macht Studieren woanders ja im Idealfall auch. Die Bilder, die man im Moment immer wieder aus Hongkong sieht, sehen weniger spaßig aus. Hier haben protestierende Studierende Hochschulgelände besetzt, um für demokratische Reformen zu kämpfen. Protestierende und Polizei geraten immer wieder gewaltsam aneinander. Da fliegen Steine und anderes. Es gab Tote und Verletzte und auch zwei Austauschstudierende aus Deutschland wurden zwischenzeitlich festgenommen. Viele Studierende aus Deutschland haben in den vergangenen Wochen deshalb Hongkong verlassen. Teilweise wurde ihnen auch von ihren Hochschulen dazu geraten. Ida, 20 Jahre alt, ist aktuell noch dort. Ich habe mit ihr heute vor der Sendung über Skype gesprochen und sie gefragt, warum sie sich entschieden hat, trotz allem weiter in Hongkong zu studieren.
Ich hatte einfach das Gefühl, wenn ich jetzt aus Hongkong abreise, dann würde ich weglaufen. Und weglaufen würde ich ja nur, wenn ich wirklich Angst hätte. Deswegen dachte ich mir, ich möchte eigentlich noch bleiben und auch generell wollte ich noch reisen nach meinem Semester. Deswegen habe ich auch die Zeit ein bisschen hier überbrückt und auch später habe ich mich für Winter School beworben in Südkorea und das wäre eben im Februar. Deswegen wollte ich noch nicht zurück nach Deutschland fliegen, weil es für mich ein bisschen unlogisch wäre, erst nach Deutschland zu fliegen und dann wieder herzukommen.
Viele Austauschstudierende aus Deutschland und anderen Ländern haben ja in den vergangenen Wochen Hongkong verlassen, weil es da ja viel Gewalt gab, auch auf dem Hochschulcampus. Und vor allem, hatten Sie da keine Angst, irgendwie dazwischen zu geraten?
Nee, also Angst, dazwischen zu geraten, hatte ich nicht. Vor allen Dingen, also auch wenn man zum Campus hingeht, ist eigentlich schon Polizei da, die das eben abblockt, dass man gar nicht auf das Gelände kommt. Und man weiß ja eben, was passiert, deswegen geht man auch nicht hin. Und wenn man nicht hingeht, dann gerät man eigentlich auch nicht zwischen die Fronten. Also da hatte ich eigentlich keine Angst.
War denn Studieren jetzt unter diesen Umständen überhaupt noch möglich?
Nein, also das Semester wurde nicht richtig abgesagt, aber alle Face-to-Face, also der Unterricht wurde abgesagt und dann haben eben verschiedene Dozenten Videos hochgeladen oder einfach die Präsentation hochgeladen, die im Unterricht drangenommen worden wären. Aber das ist nur an meiner Uni so gewesen und teilweise wurde auch komplett alles abgesagt an anderen Universitäten hier.
Ja, Ihr Auslandssemester haben Sie sich wahrscheinlich anders vorgestellt, oder?
Ja, tatsächlich. Also bevor ich nach Hongkong gegangen bin, dachte ich mir, okay, also Freunde von mir sind nach Mexiko gegangen oder nach Peru und ich dachte mir, okay, das sind so ein bisschen unsicherere Länder, sage ich mal, aber in Hongkong, da wird nichts passieren, ist ja schon eher entwickelt und ja, doch eher stabil. Und dann kurz bevor ich dann tatsächlich gegangen bin, hat das eben angefangen mit den Demonstrationen und habe ich nicht ganz so erwartet, aber ich bereue es auch nicht, herzgekommen zu sein.
Was haben Sie denn gelernt während Ihrer Zeit dort?
Ich finde, in Deutschland ist es so, dass Politik eher nur was für ältere Leute ist. Oder es muss nicht unbedingt so sein, aber so habe ich eben das Gefühl. Und hier ist es dann doch sehr viele in unserem, also in meinem Alter. Und ich habe gelernt, dass es auch wichtig ist, für das, wofür man steht, einzustehen. Also no matter what.
Gab es denn Situationen, in denen Sie Angst hatten jetzt in Hongkong?
Also Angst nicht unbedingt, aber unwohl habe ich mich schon gefühlt, aber tatsächlich nie wegen Demonstranten. Und ich meine, natürlich ist es nicht so, dass Demonstranten keine Gewalt ausüben würden oder nicht Sachen kaputt machen. Aber ich habe mich nie bedroht gefühlt, wenn ich also quasi einen Demonstrant halt mit Maske und komplett schwarz angezogen gesehen habe. Aber wenn ich mich unwohl gefühlt habe, dann ist, wenn ich an der Polizei vorbeigelaufen bin, das ist dann halt schon nochmal was anderes, wenn die dann komplett in Uniform dastehen und dann auch mit dem Schild und dem Gewehr oder halt teilweise dem Gewehr in der Hand und dann auch eben, das ist halt in Deutschland nicht so, dass das Gesicht vermummt ist, aber hier ist es dann halt doch, ist dann halt das komplette Gesicht vermummt und dann meistens auch noch eine Sonnenbrille mit dazu auf, also dann ist es dann schon so ein bisschen so, bleib mal lieber weg und vor allen Dingen, es ist eher so, dass die Polizei mehr willkürlich ist, was Gewalt angeht. Deswegen ist dann schon so, auch wenn ich nur vorbeilaufe und ja, ich sehe auf jeden Fall so aus, als wäre ich nicht mal, also ich würde nicht gerade von einer Demo kommen, aber trotzdem bin ich dann ein bisschen so, ein mulmiges Gefühl hat man dann schon.
Das erzählt Ida, die aktuell als Austauschstudentin in Hongkong ist. Das Gespräch mit ihr habe ich über Skype geführt. Besonders klimafreundlich ist so ein Auslandssemester ja nicht, die ganzen Kilometer im Flugzeug meine ich. Aber wenn man sich die Anbindung per Bus und Bahn oder besser gesagt fehlende Anbindung an manchen Hochschulen anschaut, dann ist das auch nicht klimafreundlich. Das baden-württembergische Wissenschaftsministerium hat deshalb einen Wettbewerb ausgelobt. Wie sehen nachhaltige Verkehrskonzepte für einen Hochschulcampus aus, war die Frage. 11 Unis und Hochschulen haben ein Konzept eingereicht und gestern Abend wurden die Besten ausgezeichnet. Thomas Wagner war für uns dabei.
Alle Roller sind schon da. An der Hochschule für angewandte Wissenschaften im oberschwäbischen Biberach. Carina Traber arbeitet dort im studentischen Team Mobilitätsprojektmanagement mit.
Wir haben die E-Roller-Flotte. Es kostet sie gar nichts. So als Student können sie es kostenfrei ausleihen und dann können sie durch die Gegend fahren bei uns im schönen Oberschwabe.
Und wer mit dem E-Roller fährt, der lässt das Auto zu Hause stehen. Und genau das ist in der ländlich geprägten Region rund um den Campus Biberach wichtig, wo es mit dem öffentlichen Personennahverkehr nicht so gut bestellt ist. Auch Stuttgart setzt auf Roller. Selbstfahrende.
Der fährt alleine zurück zur Ladestation. Also alles autonom, elektrisch.
Entwickelt wurde das Fahrzeug von einem studentischen Startup als weltweit einzigartiger Prototyp.
Wenn wir die Studierenden von der S-Bahn abholen und zu den Hörsälen fahren. Und die Idee ist, dass dieser Scooter wieder selber zurückfährt, unbemannt, autonom. Die Leerfahrt, die passiert automatisiert, sodass der Scooter immer an der Stelle ist, wo er gebraucht wird.
Erläutert Markus Friedrich, Professor für Verkehrsplanung und Verkehrsleittechnik an der Universität Stuttgart. Hunderte von E-Rollern, die morgens wie von Geisterhand bewegt unbemannt zur S-Bahn-Station rollen, von dort dann Studierende, Professoren und Uni-Mitarbeiter in die Hörsäle fahren und sich danach autonom an die nächste Ladestation bewegen. Das hat etwas von Science-Fiction, soll aber an der Uni Stuttgart in wenigen Jahren Wirklichkeit werden. Doch es müssen nicht nur Roller sein, wenn es um die Reduktion von CO2-Emissionen auf dem Campus geht.
Also wir haben die Emila Öko-Routing App. Wir haben festgestellt bei uns an der Hochschule, dass der Emissionsausstoß durch Dienstreisen, durch Auslandsaufenthalte auch von Studierenden oder Mitarbeitern extrem hoch ist. Und dass da sehr viel mit dem Flugzeug geflogen wird, auch innerdeutsch, dass sehr viel mit dem Pkw gefahren wird.
Damit soll mit der eigens entwickelten Öko-Routing-App allerdings Schluss sein, so Mobilitätsexpertin Rebecca Heckmann von der Hochschule für Technik Stuttgart. In der neuen App lassen sich für die Dienstreisen und Auslandsaufenthalte Ziel- und Aufenthaltsdauer eingeben. Die App errechnet dann den ökologisch günstigsten Reiseverlauf.
Dann kriegt man im Prinzip so ein Ranking, das wäre jetzt die beste Möglichkeit für dich, von A nach B zu kommen.
Vieles, was die Hochschulen im Rahmen des Wettbewerbes entwickelt haben, ließe sich auch abseits des Campus verwirklichen, beispielsweise bei Firmen oder in Innenstädten. Genau das war auch ein Ziel, meint Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer von den Grünen.
Also Hochschulen sind eigentlich ideale Orte, ein Experimentierfeld zu sein für Zukunftslösungen. Das Thema Mobilität und Klimaschutz ist eines, das vielen Menschen auf den Nägeln brennt. Wir erwarten, dass unsere Hochschulen da Lösungen erarbeiten, die zeigen, wie es gehen könnte. Und Hochschulen sind aber eben auch Freiräume, um Neues auszuprobieren.
Dafür wurde es nach Ansicht des baden-württembergischen Verkehrsministers Winfried Herrmann aber auch höchste Zeit. Denn gerade Hochschulen als Ort innovativer Forschung sind, was die Organisation des Verkehrs angeht, häufig eher mittelalterlich ausgerichtet.
Viele Unis sind tatsächlich autolastig, also da kommen die Leute von weit her mit dem Auto, weil es mit dem ÖPNV nicht geht. Also bessere ÖPNV-Verbindungen sind zum Beispiel ein wichtiges Angebot. Dann viele haben noch nicht mal gute Fahrradständer, keine Möglichkeiten, sich umzuziehen und zu duschen. Und da muss ich sagen, sind doch eine Menge Universitäten noch weit hinterher.
Viele, aber nicht alle. Diejenigen Hochschulen, die seit längerem auf nachhaltige Mobilität setzen, konnten ihre CO2-Bilanz deutlich verbessern. Beispiel die Hochschule für Technik Stuttgart. Mobilitätsexpertin Rebecca Heckmann.
Wir hatten jetzt 2019 noch 43% von dem, was wir 1990 ausgestoßen haben. Also 57% konnten wir schon einsparen. Und bis 2030 werden wir klimaneutral sein. Und bis 2050 mit 30% klimapositiv, sprich 30% Emissionen können wir kompensieren.
Thomas Wagner berichtete über klimafreundliche Mobilität an Hochschulen in Baden-Württemberg, die demnächst kommen soll. In diesem Ausbildungsjahr sind wieder zehntausende Lehrstellen unbesetzt geblieben, prozentual gesehen 10% aller Lehrstellen. Zur gleichen Zeit haben aber noch etwas mehr Jugendliche keinen Ausbildungsplatz gefunden. Insgesamt ist die Nachfrage nach Ausbildungsstellen gesunken in diesem Jahr. Das geht aus einer Bilanz des Bundesinstituts für Berufsbildung hervor. Grund für die sinkende Nachfrage ist die demografische Entwicklung mit sinkenden Schulabgängerzahlen. In den vergangenen Jahren hatten junge Geflüchtete diesen Rückgang ausgeglichen.
Deutschlandfunk. Campus und Karriere.